Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Ann-Kathrin Jeske. Guten Morgen. Wohin steuert die künftige EU der 27 Mitgliedstaaten? Das fragen wir nach dem EU-Gipfel gleich zu Anfang dieser Sendung. Außerdem blicken wir nach Griechenland auf eine Stadt, die 2021 europäische Kulturhauptstadt sein wird und mit dem Titel eine große Hoffnung verbindet. Zudem erwartet Sie in dieser Sendung eine kleine Premiere, unser neues Format, die Themen der anderen. Es geht um Nachrichten, die unsere europäischen Nachbarn bewegen. Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich gestern in Rumänien getroffen und dieser EU-Gipfel hatte auch einen symbolischen Charakter, denn das Treffen ohne Großbritannien sollte Antworten für die Zukunft geben. Wie richtet sich die EU der bald nur noch 27 Mitgliedstaaten aus? Clemens Fehrenkotte war für uns vor Ort und erzählt, warum die Debatte über die Ausrichtung der EU am Ende doch nur ein Nebenschauplatz war und welches Thema das Treffen tatsächlich dominierte.
Zwei Wochen vor den Wahlen zum Europaparlament wollten die 27 Staats- und Regierungschefs keine bindenden Beschlüsse fassen. Dies wird erst am 28. Mai, zwei Tage nach dem Wahltag, auf einem erneuten Gipfel in Brüssel der Fall sein. Die EU müsse deutlich schlanker und effizienter werden, warben Reformer wie Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz. Gegenüber dem ORF sagte Kurz:
Ich glaube, niemand kann mit dem Status quo zufrieden sein. Es gibt auch keinen Grund für Selbstzufriedenheit, denn viele andere Regionen dieser Welt sind sehr schnell, sind sehr effizient, holen uns ein, manche überholen uns sogar. Und da ist es wichtig, dass wir auch gemeinsam daran arbeiten, die Europäische Union besser zu machen.
Wer Europa besser machen soll, das berührt die Frage des Nachfolgers oder der Nachfolgerin von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Und diese Frage wird in den kommenden Wochen und Monaten die EU dominieren. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron lehnt den Automatismus ab, wonach der Spitzenkandidat der größten Parteienfamilie im Parlament den nächsten Kommissionspräsidenten stellen soll. Manfred Weber, der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei, trat am Rande des EU-Gipfels in Sibiu im Kreise seiner Parteifreunde auf, warb für sein Programm und für sich. Griechenlands Premierminister Alexis Tsipras nutzte die Gelegenheit, um vor aller Öffentlichkeit zu beteuern, Weber mit Sicherheit nicht zu unterstützen, was bei dem konservativen Kanzler aus Wien nur milden Spott auslöste.
Also wenn Alexis Tsipras Manfred Weber unterstützen würde, dann würde ich mich fragen, ob Manfred Weber der richtige Kandidat ist. Also ich glaube, dass Alexis Tsipras, der politisch am ganz linken Spektrum innerhalb der Europäischen Union steht, dass der nicht Weber als den richtigen Mann sieht, ist eher eine Auszeichnung für Manfred Weber. Wir sind im Wahlkampf, es gibt unterschiedliche Parteienfamilien und natürlich gab es heute einige von anderen Parteienfamilien wie den Liberalen, die sich gegen das Prozedere ausgesprochen haben, weil sie anscheinend nicht daran glauben, dass sie diese Wahl gewinnen können.
Wie der EU-Wahlkampf die inhaltliche Debatte über die Zukunft der EU beim Gipfeltreffen verdrängte, Clemens Fehrenkotte berichtete. Vom tristen Industriestandort zur europäischen Metropole. Das Label der sogenannten europäischen Kulturhauptstadt vergibt die EU jedes Jahr an mehrere Städte und vor allem abgehängte Industriestädte nutzen das gerne, um zu demonstrieren. Auch mit Orten, die von Wirtschaftskrisen gebeutelt sind, kann es wieder vorangehen. So war es zum Beispiel 2008, als die ehemalige Arbeiterstadt in Großbritannien Liverpool Kulturhauptstadt war. Und auch zwei Jahre später, da ging der Titel unter anderem an die Stadt Essen und das Ruhrgebiet. 2021 folgt nun ein weiterer Industriestandort, der zumindest wirtschaftlich seine besten Jahre hinter sich hat, das griechische Elefsina. Durch Kulturveranstaltungen und Workshops soll Elefsina attraktiver werden. Panayotis Gavrilis hat sich angeschaut, ob vom Aufschwung dort schon etwas zu spüren ist.
Also wir haben hier drei Schiffe. Ein Schiff liegt quasi halb offen, halb abgebrannt, komplett verrostet im Meer. Man sieht hier die Ölfilme. Also man kann quasi in die Reste des Inneren dieses Tankers reingucken. Alles ist so verkohlt, verkrustet.
Ob Frachter, Kreuzfahrtschiff oder kleinere Boote, hier verrottet alles, was nicht mehr gebraucht wird oder kaputt ist. Im Küstengebiet von Elefsina liegen mehr als 30 dieser Wracks, zum Teil seit Jahrzehnten. Manche nennen die Bucht Schiffsfriedhof. Die Wracks, einige vom Staat beschlagnahmt, bedrohen vor allem die Umwelt. Eigentümer haben sie einst geparkt und dann sich selbst überlassen. Die Behörden wollen die Schiffe beseitigen. Dafür suchen sie die Eigentümer oder versuchen, die Wracks zu versteigern. Es geht nur schleppend voran. Die Bürokratie steht häufig im Weg. Knapp 30.000 Menschen leben hier in Elefsina, eine halbe Autostunde vom Athena-Zentrum entfernt. In der Antike war der Ort wegen seiner Rituale und Kulte von großer Bedeutung. Heute ist Elefsina eine Mischung aus antiker Ausgrabungsstätte und trister Industriestadt. Antike Säulen mischen sich hier mit Fabrikschornsteinen einer alten Zementfabrik und dem Gestank aus der benachbarten Ölraffinerie. Unter dem Titel Euphoria, Euphorie, wird Elefsina 2021 Kulturhauptstadt Europas. Verlassene Parks sollen aufgewertet werden. Es soll Veranstaltungen, Konzerte, Festivals, Theateraufführungen geben in den Gassen. Vor allem soll die lokale Bevölkerung mit einbezogen werden, erklärt Geli Diapouli einer Studierendengruppe aus Athen, die sie durch die Stadt führt. Diapouli ist die künstlerische Leiterin von Elefsina 2021.
Die ganze Nachbarschaft wird eingebunden. Das passiert auf vielen Wegen. Also nicht nur, wenn Einzelne bei einer Aufführung mitmachen. Das ist einfach magisch, wenn etwas neben dir passiert, in deinem Haus oder in deinem Lebensraum. Wir machen Kunst sichtbar. Wir bringen sie in den Alltag der Menschen und an reale Orte.
Wie das aussehen kann, zeigt der 74-jährige Nikos. Den Bürgersteig vor seinem Haus hat eine Künstlerin verschönert. Und er sorgt dafür, dass die Kalkmalereien nicht verblassen.
Es braucht Lust und ein wenig Druck. Ohne Mühe geht es nicht. Aber so schwierig ist das jetzt auch nicht. Ich habe lediglich das alte Bild mit etwas Kalk nachgemalt.
Die Besuchergruppe zieht weiter. Herr Nikos, wie ihn alle nennen, bleibt in seiner Tür stehen, winkt ihnen hinterher. Er freut sich, junge Menschen zu sehen und dass seine Stadt aufgewertet wird.
Die Gesellschaft muss mit eingebunden werden. Die Leute müssen an das Projekt glauben und wissen, was hier passiert. Aber die Verantwortlichen müssen noch mehr tun.
Neben der künstlerischen Leiterin Diapouli ist Nikos Koukmas einer der Verantwortlichen.
In Elefsina merkt man noch die Krise. Es haben Fabriken dicht gemacht. Es gibt eine hohe Arbeitslosenquote und das erschwert uns die Arbeit. Auf der anderen Seite ist es eine große Wette, nämlich wie die Kultur Elefsina helfen kann, wieder lebensfähig zu werden. Es wäre ja schon ein Erfolg, wenn junge Leute hierher kommen würden, um hier zu leben.
Elefsina soll in neuem Glanz erstrahlen, weg von der schmutzigen, tristen Industrieregion hin zu einer lebenswerten, hippen Stadt, die sich vor dem großen Nachbarn Athen nicht zu verstecken braucht. Das Organisationsteam hat viel vor. Und nicht immer klappt alles nach Plan, sagt Diapouli.
Es hat gedauert, bis sich das eigens dafür nötige Unternehmen gegründet hat, bis Stellen besetzt wurden. Viel Bürokratie in Kombination mit Verzögerungen, vor allem beim Aufbau der Infrastruktur.
Trotzdem, so Diapouli, die Mühe werde sich lohnen. Denn die Arbeiterstadt Elefsina, in die früher viele unterschiedliche Menschen zogen, um in den Fabriken zu arbeiten, zeige aktuelle Herausforderungen auf. Was soll mit einer Region passieren, die ihre beste Zeit wohl schon hinter sich hat?
Wir machen die Probleme sichtbar, mit denen Europa heutzutage konfrontiert ist. Aber nicht mit der Absicht, Europa zu verurteilen, eher mit der Absicht herauszufinden, wie man diese Probleme überwinden kann. Wie können wir eine wirkliche Union gestalten, die den Menschen tatsächlich etwas nützt?
Wir formen den Übergang, heißt das Motto. Kunstschaffende aus aller Welt treffen auf Bewohner wie Nikos. Das ist für sie Europa, sagt Kelly Diapuli. Sie will die Menschen für Europa begeistern und deshalb müsse auch viel mehr in Kunst investiert werden, fordert sie.
Elef Sina ist eine Begegnungsstätte. Die Arbeit eines Künstlers kann Unterschiede glätten. Sie kann für einen guten und produktiven Zweck viele sehr unterschiedliche Teile der Gesellschaft zusammenbringen. Das passiert auch hier.
Es sind kleine Schritte eines großen Projekts. Nicht nur ein Titel für 2021, sondern für die Zeit danach. Es soll etwas bleiben, nachhaltig sein. Doch aller Euphorie zum Trotz, die Schiffswracks sind immer noch da. Vermutlich liegen sie auch 2021, wenn Elef Sina Kulturhauptstadt Europas ist und die Öffentlichkeit hierher blickt, immer noch im Wasser.
Panayotis Gavrilis berichtete über die griechische Stadt Elef Sina und mehr Reportagen zum Thema Griechenland und die EU können Sie morgen um 11.05 Uhr in unserer Sendung Gesichter Europas hören. Sie hören Europa heute und was jetzt folgt, werden Sie hier im Deutschlandfunk künftig öfter freitags hören.
Belgrad, Paris, Moskau, Rom.
Die Themen der anderen.
Unsere Sendung Europa heute hat eine begrenzte Sendezeit. Europa aber bietet natürlich, Sie ahnen das, noch viel mehr als das, was wir hier unterbringen. Dieser Themenvielfalt wollen wir mit einem neuen Format stärker gerecht werden und wir greifen damit auch eine Anregung von Ihnen, den Hörerinnen und Hörern, auf. Denn viele von Ihnen haben sich gewünscht, dass wir mehr darüber berichten, was in anderen europäischen Ländern die Nachrichten dominiert. Immer freitags wollen wir das jetzt künftig unter der Überschrift Die Themen der anderen tun. Und aus unserer Nachrichtenredaktion ist jetzt Tanja Köhler an meiner Seite. Welche Idee steckt denn dahinter?
Die Idee ist, wir wollen Dinge, die uns aufgefallen sind, die unsere Nachbarländer beschäftigt haben, die es aber vielleicht nicht in die erste Linie der Berichterstattung geschafft haben, an dieser Stelle bündeln. Das ist eine Auswahl, natürlich, aber es ist eine Auswahl, die etwas sagen soll, auch über ein Land, über dessen Gewohnheiten und interkulturelle Besonderheiten. Deshalb nennen wir es die Themen der anderen.
Okay, und wir blicken heute zunächst nach Dänemark. Dort wird aktuell eine Umfrage zu dem Begriff Heimat diskutiert. Worum geht's da genau?
In Dänemark hat eine Umfrage ergeben, dass die Hälfte der befragten Dänen weniger als 50 Kilometer vom Ort der eigenen Kindheit entfernt lebt. Viele Dänen bleiben also in der Nähe ihres Heimatortes wohnen. Und was noch interessant ist, weniger als ein Drittel der Erwachsenen wohnt mehr als 100 Kilometer entfernt vom Heimatort.
Woran liegt das?
Genau diese Frage hat die Zeitung Der Nordschleswiger einer Soziologin gestellt, und zwar Eva Mersk von der Süddänischen Universität. Die sagt, junge Leute ziehe es zunächst zwar in die Städte, sobald aber Kinder ins Spiel kämen, wünschten sich viele junge Däninnen und Dänen ruhigere und beschaulichere Umstände zurück. Und zwar so, wie sie das aus ihrer Kindheit kennen. Die Soziologin verweist aber auch auf praktische Faktoren, wie zum Beispiel die Nähe zu den Großeltern oder niedrigere Preise für Wohneigentum auf dem Land.
Das heißt also, viele Dänen sind Zeit ihres Lebens stark mit ihrer Heimatregion verwurzelt. Wie ist das denn in anderen europäischen Ländern?
Die Statistiken für ganz Europa haben wir leider nicht, aber es gibt einen Hinweis aus Dänemark selbst. Der Direktor der Immobilienfirma, der die Umfrage in Dänemark in Auftrag gegeben hat, der glaubt, dass die Verbundenheit zur Heimat in seinem Land schon besonders stark ist. Peter J. Madsen heißt der Mann und er sagt, Dänemark sei eine, Zitat, Nation von Schollenklebern. Es gehe den Däninnen und Dänen am Ort ihrer Kindheit am besten.
Schollenkleber, das finde ich ist eine sehr schöne Wortschöpfung. Wir wechseln jetzt von dieser Nachricht aus Dänemark nach Polen. Und zwar gab es dort in dieser Woche Aufregung in Sachen Religion. Was ist da passiert?
Ja, in Warschau hat die Polizei um 6 Uhr morgens an der Tür einer Menschenrechtsaktivistin geklingelt, ihren Computer und das Handy beschlagnahmt und die Frau für einen halben Tag festgenommen. Ihr Vergehen? Sie hatte Bilder der schwarzen Madonna von Częstochowa, die in Polen besonders verehrt wird, mit einem Heiligenschein in den Regenbogenfarben der Lesben und Schwulen angemalt. Dieses Bild hatte sie dann auf Mülleimer, Toilettenhäuschen und Mauern nahe einer Kirche geklebt. Und abgespielt hat sich das Ganze in der Stadt Płock.
Das kann man sich in Deutschland ja kaum vorstellen, dass jemand wegen solcher Sticker festgenommen würde. Warum hat das die Behörden in Polen, aber auch die Regierung und viele Gläubige so aufgebracht?
Weil die schwarze Madonna im katholischen Polen als nationales Symbol verehrt wird. Außerdem dreht sich der Europawahlkampf in Polen gerade auch um die Rolle der katholischen Kirche. Die Regierungspartei PiS präsentiert sich nämlich vehement als Verteidigerin der Gläubigen. Oppositionspolitiker drängen dagegen auf eine stärkere Trennung von Staat und Kirche. Die beschuldigte Aktivistin sagt übrigens, dass sie keine religiösen Gefühle verletzen wollte. Ihr droht laut polnischem Innenministerium dennoch eine Anklage wegen Gotteslästerung. Und darauf stehen bis zu 2 Jahre Haft.
So viel aus Polen. Südwestlich davon, da tobt gerade ein Streit zwischen der Slowakei und Österreich. Und zwar geht es um das slowakische Atomkraftwerk Mochovce. Warum gibt es darüber Streit?
Das liegt daran, dass das AKW rund 100 Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt liegt und mehrere ehemalige Ingenieure und Arbeiter die neuen Reaktorblöcke 3 und 4 für nicht sicher halten. Auch Umweltschützer haben sich mit Warnungen an die Öffentlichkeit gewandt. In dieser Woche hat dann Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz mit seinem slowakischen Kollegen Peter Pellegrini gesprochen. Und in dem Gespräch hat Kurz eine Überprüfung des Baus durch die Internationale Atomenergiebehörde ins Spiel gebracht. Die Regierung in Bratislava hat zwar gesagt, dass der Bau des Kernkraftwerks im nationalen Interesse liege, aber offenbar gibt es da jetzt Bewegung.
Inwiefern?
Der Generaldirektor des AKW hat jetzt im Wirtschaftsausschuss des slowakischen Parlaments angekündigt, dass sich die Inbetriebnahme der beiden Reaktoren verzögere, und zwar um 5 Monate, nämlich von Juni auf November 2019, womöglich sogar bis ins Frühjahr 2020. Das klingt, als bekomme die Politik jetzt mehr Zeit, einen Kompromiss zu finden.
Danke, Tanja Köhler. Das waren die Themen der anderen, Ausgabe 10. Mai. Damit geht die Sendung Europa heute an diesem Freitag zu Ende. Danke fürs Zuhören, sagt Ann-Kathrin Jeske. Kommen Sie gut durch den Tag.